Das Thema, was wir uns heute anschauen werden, ist Heilsgewissheit. Ich habe auch eine Folie mitgebracht. Wir werden uns nämlich auch einige Passagen dazu anschauen. Was würdet ihr in einem Satz sagen, was ist Heilsgewissheit? Wenn ich weiß, dass ich gerettet bin, bitte. Die Wiedergeburt vollzogen ist. Interessant. Kommt ein neues Themenspektrum hinzu. Nämlich interessant, weil in der einen Antwort geht es darum, bei Gott anzukommen. Da geht es um etwas, was noch aussteht. Und den Aspekt, den du jetzt hier hineinbringst, ist, dass die Wiedergeburt vollzogen ist. Also, dass etwas in der Vergangenheit passiert ist. Schon interessant, ne? Zwei unterschiedliche Perspektiven auf das eine Thema. Die Namen all derer, die im Buch des Lebens stehen. Genau, wenn ich weiß, dass mein Name in diesem Buch des Lebens steht, dann habe ich Heilsgewissheit. Ja, weiß man, dass der eigene Name in diesem geheimnisvollen Buch steht? Heilsgewissheit ist ein delikates Thema. Darüber redet man zu wenig, aber es tangiert irgendwann im Leben jeden Christen, denke ich. Weil jeder will es haben. Aber viele sind sich unsicher, ob sie auch diese Gewissheit überhaupt haben können. Und viele plagt das über viele Jahre in ihrem Glaubensleben und sind eigentlich ungewiss über ihr Heil. Wie fest das ist, wie fest ist mein Name wirklich in diesem Lebensbuch geschrieben im Himmel. Und es gibt sogar einige, die davor warnen, sich zu sehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen, denn das könnte ja auch zur Arroganz führen. Weil wer will hier stehen und sagen, also ich weiß, dass ich errettet bin. Das hat für manche Christen so ein Geschmäckle. Du stellst dich jetzt hier hin und sagst, du weißt es. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Aber ich glaube nicht, dass das wahr ist. Ich glaube, dass Jesus möchte, dass wir Heilsgewissheit haben und dass wir zu einer Antwort auf diese Frage kommen. In 2. Petrus 1, Vers 10, das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, oder doch? Ja, unser Techniker passt gut auf. Da sagt auch Petrus, darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Wir gehen jetzt nicht tiefer hinein in diesen Text, um welche Dinge es dort geht, aber was klar ist von Petrus Sicht her, er möchte, dass unsere Erwählung, unsere Berufung, das, was Gott für uns als Christen vorgesehen hat, dass das festgemacht wird, dass das nicht vage bleibt. Gott hat keinen Gefallen daran, wenn du diese Frage für dich bewegst und von heute von hier weggehst und immer noch mit einem Fragezeichen nach Hause gehst. Bitte beachtet, Gott hat nicht ein Missfallen an dir, sondern ihm gefällt es nicht, wenn seine Kinder sich nicht im Klaren darüber sind, ob sie auch diese Gewissheit haben, dass sie errettet sind oder nicht. Gott hat einen Gefallen daran, dass man weiß, wie es um einen steht. Bei Dingen, die, wo es um Gewissheit geht, wie dieser Begriff ja auch bezeichnet wird, gibt es manchmal so die Befürchtung, ja, du kannst zwar sagen, dass du irgendwie gewiss bist, aber gibt es eigentlich so etwas wie auch eine falsche Heilsgewissheit? Weil kann ja jeder sagen, ich bin meines Heils gewiss. Und dann sitzt du daneben, kennst vielleicht sogar die Person und weißt, wenn ich du wäre, würde ich das gerade jetzt nicht sagen. Versteht ihr, was ich meine? Ist ja schön und gut, dass Heilsgewissheit eine wichtige Sache ist, aber ich denke, bevor wir in diese Frage hineingehen, wie man zur wahren Heilsgewissheit kommen kann, sollten wir kurz erörtern, ob es möglich ist, auch eine falsche Gewissheit zu haben und wodurch die befördert wird. Und das Erste, was ich mit euch anschauen möchte, ist, dass es eine falsche Heilsgewissheit geben kann durch eine falsche Vorstellung von Bekehrung. Falsche Gewissheit durch eine falsche Vorstellung von Bekehrung. In einigen Kreisen ist es nämlich so, dass ziemlich schnell ein Heilsversprechen jemandem gesagt wird, dass ich zum Beispiel jemanden, der neben mir ist, ihm das zusichere, du bist ein Kind Gottes, du bist errettet, ich sichere dir das zu, weil wir das an ganz gewissen Dingen festmachen. In einigen Kreisen wird das sehr schnell und vollmundig dann bekannt, zum Beispiel, wenn es so eine Momentaufnahme gibt, zum Beispiel beim Zeitpunkt des Übergabegebets. Vielleicht kennt ihr das, Übergabegebet. An Übergabegebeten ist überhaupt nichts falsch, dass du Menschen an die Hand nimmst, dass sie ein Gebet beten. Manchmal sind Leute da, die haben überhaupt gar keine Idee, was kann ich überhaupt Gott sagen. Sie haben keine Idee, wie man sich artikuliert vor Gott. Sie haben keine Vorstellung, dass Gott wirklich so eine Person ist oder so personenhaft ist wie wir, sodass es dann zu einem Übergabegebet kommt und häufig dann von Evangelisten oder von Brüdern, Schwestern, die daneben sitzen, ihn dann zusichern, wegen dieser Momentaufnahme hast du jetzt Sicherheit oder Gewissheit über deine Errettung. Nun müssen wir dabei beachten, das kann durchaus sein, aber es gibt so manches Übergabegebet, was gesprochen wurde, wo man am Ende konstatieren muss, dass Markus 4, 17 bis 19 auf diese Person zutreffen kann. Markus 4 ist eine Passage von Jesus, wie er vom vierfachen Acker spricht und der Seemann geht aus und sät auf unterschiedlichen Acker und, oder unterschiedlichem Boden und es heißt hier, und sie haben keine Wurzel in sich, also der eine Boden, sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, nehmen sie sogleich Anstoß. Und andere sind die unter den Dornen gesäten, es sind die, die das Wort gehört haben. Und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Frucht ist etwas, was man erst im Laufe der Zeit sieht. Wenn jemand zum Glauben kommt, sein Vertrauen auf Jesus setzt, wird die Zeit auch zeigen, ob diese ausgesäte Saat wirklich Wurzeln schlägt. Und ich plädiere dafür, sehr vorsichtig zu sein, Menschen eine menschliche Zusicherung zu machen, weil sie jetzt Worte gerade einfach wiederholt haben. Vielleicht haben sie sie von ganzem Herzen wiederholt, aber das weißt du manchmal gar nicht. Ich habe das als Jugendlicher gemacht auf einer Evangelisation mit meinem Freund. Der ist dann tatsächlich zum Aufruf nach vorne gekommen. Meine ganze Welt ist explodiert. Ja. Für mich war ein großes Fest. Mein Klassenkamerad betet jetzt dieses Gebet. Ich habe geheult. Ich war ergriffener als er selbst. Und dann habe ich ihm Versprechen gegeben und dies und das und Ananas. So, aber ab diesem Tag ist nichts mehr passiert. Was habe ich gemacht? Ich habe eine Heilsgewissheit geknüpft an einer Vorstellung von Bekehrung. Dasselbe kann zum Beispiel auch bei Taufe passieren. Die Taufe ist auch kein Garant, sorry für die Täuflinge von letzter Woche. Die Taufe ist kein Garant für ein erneuertes Herz. Im besten Fall ist es ein Zeugnis von einem erneuerten Herzen. Aber wir alle wissen, man kann Dinge tun, aber sie doch nicht vielleicht so meinen. Lass uns mal die nächste Passage lesen aus Apostelgeschichte 8, Vers 13 und dann 18 bis 24. Dort heißt es, auch Simon selbst glaubte, also der Simon ist hier nicht der Simon Petrus, sondern Simon der Zauberer. Auch Simon selbst glaubte und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus. Das ist einer der Jünger. Auch Diakon und Evangelist gewesen in der damaligen Tage. Und als er die Zeichen und großen Wunder sah, die geschahen, geriet er außer sich. Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, ist auch interessant, wie sieht er durch das Auflegen der Hände, dass der Geist gegeben wird. Also die Aktivität des Heiligen Geistes wurde irgendwie greifbar, wird nicht näher beschrieben, ist aber ein spannendes Thema, nicht unser heutiges Thema. Brachte er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, dem Heiligen Geist empfängt. Petrus aber sprach zu ihm, wohlbemerkt, das sagt er gerade zu dem, der am 14. Juli getauft wurde, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Tu nun Buße, ist eigentlich ein Aufruf zu Menschen vor der Taufe, tu nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben wird, Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle und in Banden der Ungerechtigkeit bist. Simon aber antwortete und sprach, bittet ihr für mich den Herrn, damit nichts über mich kommt von dem, was ihr gesagt habt. Ich finde es krass. Auf vielfacher Ebene ist dieser Text außergewöhnlich. Also ich als Baptist würde sofort fragen, Moment mal, lieber Philippus, lieber Petrus, habt ihr vorher nicht einen ordentlichen Taufkurs gemacht oder was? Was ist denn da passiert? Wie konntet ihr den einfach so taufen? Habt ihr ihn nicht mal richtig auch durch die Mangel genommen und richtig mal geprüft, ob das auch ein richtig wiedergeborener Typ ist, damit man den taufen kann? Also so einen Satz einem frisch Getauften zu sagen, wird mir schwerfallen. Also euer Glück, ja. Aber wenn jetzt Rodolfo jetzt um die Ecke kommen würde und sagen würde, hey Waldemar, ich habe mal gehört, du hast für Leute gebetet und die sind gesund geworden. Hier hast du einen großen Schein. Ich möchte mitspielen. Erstmal muss ich dieser Versuchung widerstehen. Und hab ich dann den Mumm zu sagen, weißt du, was das über dich sagt? Sorry, dass ich dich jetzt gerade so nehme, aber du sitzt da so fröhlich. Versteht ihr? Versteht ihr? Das ist schon krass, wie... Und hier heißt es nicht, dass er irgendwie minderwertig glaubte. Am Anfang steht auch, Simon selbst glaubte und als er getauft war. Das ist eine Wendung, die du immer wieder im Neuen Testament, insbesondere in der Apostelgeschichte, liest. Glauben, Taufe. Glauben, Taufe. Und sie haben bei diesem Simon gesehen, irgendwas ist da passiert bei ihm. Ob es jetzt ein Übergabegebet war oder was weiß ich, aber irgendwas ist da passiert. Aber es war doch nicht das, was es sein hätte sollen. Und dennoch gibt der Herr auch der neutestamentlichen Gemeinde in der Gesamtheit auch die Möglichkeit, die Gabe der Geisterunterscheidung zu erbeten und zu empfangen. Also nicht jeder Täufling, der sich irgendwie gerade irgendwie im Vokabular vergreift, kriegt dann gleich Schelte. Darum geht es auch gar nicht. Mir geht es darum, dass wir manchmal mit gewissen Handlungen oder mit gewissen Zeichenhandlungen etwas verknüpfen. Also geh mal auf eine Beerdigung eines Katholiken. Da wird der Priester, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, wird die Gewissheit über die Errettung dieses Verstorbenen daran knüpfen, dass was in seinem Leben passiert ist? Dass er getauft wurde. Und Mitglied natürlich der Kirche. Wenn er auf halber Strecke aus der Kirche ausgeschieden ist, dann hat er Pech gehabt. Aber versteht ihr? Wir haben manchmal auch als Evangelikale Dinge, die wir miteinander verknüpfen und denken, dass diese Dinge uns unbedingt Heilsgewissheit geben. Aber eine falsche Gewissheit kann entstehen in Menschen durch eine falsche Vorstellung, was eine wahre Bekehrung zu Gott ist. Im besten Fall ist ein Gebet zum Herrn und auch die Taufe ein Erweis davon. Das ist noch nicht das Gleiche wie eine Heilsgewissheit, die ich haben kann. Lass uns mal weitergehen. Das ist ja nicht das Einzige, was ich hier heute mitgebracht habe. Beim nächsten Punkt wird es um den Punkt gehen, dass wir eine falsche Gewissheit haben können durch Werksgerechtigkeit. Und das beste Beispiel dafür ist ein Jünger von Jesus, und zwar Judas. Judas war 3 Jahre mit Jesus zusammen, hatte eine enge Beziehung zu ihm. Das würde ich mir erträumen, sowas erlebt zu haben. Judas hat Jesus erlebt, wie er gepredigt hat. Er hat gesehen, welche Macht Jesus hat über Naturereignisse. Judas hat Krankenheilungen erlebt. Judas hat Totenauferweckungen gesehen. Judas hat mitbekommen, wie Jesus Geheimnisse des Herzens offenbaren konnte. Und nicht nur das, er war nicht nur Zuschauer, sondern er war auch in der Gefolgschaft und hat die Dinge umgesetzt. Das heißt, Judas hat das Evangelium von Gottes Königsherrschaft selber gepredigt. Judas hat selber übernatürliche Wunder bewirkt, also übernatürliche Werke gewirkt. Und Judas hat Menschen von dämonischen Kräften befreit. Und all das hat er getan, obwohl wir in Johannes 6, Vers 64 Folgendes lesen, wo Jesus sagt, aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Die nicht glauben, denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer es war, der ihn überliefern würde. Judas war von Anfang an war er nicht gläubig bei Jesus. Er war bei Jesus. Er ist Jesus gefolgt. Er hat Dinge getan, die man nur in der Gefolgschaft von Jesus tun kann. Verrückt. Aber gehörte zu denen, die von Anfang an nicht geglaubt haben. Judas gehört nicht zu dem Kaliber, der mal richtig geglaubt hat und dann später halt abgefallen ist vom wahren Glauben. Nee, Jesus ist sehr eindeutig und Johannes hier auch in der Bewertung, was Jesus über Judas wusste. Er wusste, wer er ist und er wusste, dass er auch nie geglaubt hat. Und das ist schon interessant, dass man sehr fromme Werke tun kann und ihr glaubt gar nicht, wie Evangelikale, auch Baptisten, auf dieses Pferd steigen können und sagen können, naja, ich bin meines Heils gewiss, weil ich ja auch gewisse Dinge vorbringen kann. Viele Christen, auch solide Christen, vorbildliche Christen, die ich konfrontiere mit dieser Frage, bist du sicher, bist du gewiss und zuversichtlich, dass du von Gott angenommen wirst, wenn du von dieser Zeit in die nächste Zeit übergehen wirst? Sagten mir, es ist schwierig so, ne? Ich weiß nicht, ob es reicht. Wenn ich mich vielleicht noch mehr bemühe, dann komme ich zu dieser Gewissheit. Das ist klassische Werksgerechtigkeit. Ich muss Dinge leisten. Ich muss auf meinem Konto ordentlich Plus liefern, damit ich Gott Argumente hinlegen kann, dass er sagen kann, jawohl, jetzt genügt es. Es gibt dazu übrigens ein ganz nettes Video, es ist schon etwas älter, das heißt 6000 Punkte. 6000 Punkte für den Himmel. Du weißt es sogar besser als ich. Sehr gut, danke für die Ergänzung. Schaut mal bei YouTube, es ist echt ein spannendes Video, sehr, sehr gut gemacht. Und Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 21 bis 24, genau das Phänomen, was auf Judas zutrifft, der all diese Predigten, Wunderwirkungen getan hat. Sagt er, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt oder prophezeit und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Ein ganz interessantes Thema überhaupt, wie Menschen, die nicht angeschlossen sind am Herrn, Wunderwerke tun können in seinem Namen. Das ist ein skurriles Thema, werden wir uns vielleicht irgendwann mal mit beschäftigen. Aber klar ist, du kannst ganz viele fromme Werke tun und das sind vielleicht die frommsten Werke aller frommen Werke. Versteht ihr, was ich meine? Viele sagen, ja, ich bin ein guter Mensch, ich habe das nicht getan, habe das getan. Aber niemand, oder die meisten zumindest, die so etwas sagen, haben nicht das hier in ihrer Vita. Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt. So, wer das hat, der kann doch sagen, schau dir meine Werke an. Meine Wunderwerke sind ein Beweis dafür. Der Judas, meinst du, was er nicht geglaubt hat? Also es wird meines Wissens nach nicht definiert. Ich glaube nicht, dass es so sehr darum geht, ob Jesus Gottes Sohn ist, sondern mit dem Glauben oder Vertrauen geht auch eine Lebenshingabe einher und auch ein Gehorsam, das aus dem Glauben auch ein Tun erfolgt. Das hat Judas streckenweise natürlich gehabt, aber halt nur streckenweise. Er hatte ja ganz zum Schluss hatte ja auch Gewissensbisse. Da hat er auch große Not gelitten und auch Reue empfunden. Aber Reue ist nicht das Gleiche wie Buße. Fast jeder Mensch empfindet Reue, wenn du geschmeidig das Evangelium predigst. Fast jeder. Also außer man ist wirklich ein Klotz. Aber es sind viele, die dann denken so, ah ja, diese Sache tut mir irgendwie leid, tut mir weh, die geht mir nach, die ist hart, die kriege ich nicht unter die Füße, hab hier Verletzungen, hab Dinge falsch gemacht. Und das ist nicht das Gleiche wie umkehren. Und Glaube zeigt sich halt auch in der Umkehr. Und das ist bei Judas nicht passiert. Er wusste, dass, wer Jesus ist. Er hat ihn gehört, er hat alle seine Zeichen gesehen, aber seine Geldliebe war halt auf dem Thron seines Herzens. Und dem ist er gefolgt, diesem Götzen. Anstatt davon umzukehren, diese Dinge zu kreuzigen in seinem Leben. Und es ist ja auch interessant, dass Judas Geld, dass die Geldliebe von Judas ihn zu Fall gebracht hat und Jesus ausgerechnet Judas zum Kassierer seiner Bande gemacht hat. Das ist schon einfach interessante Wendungen in der Geschichte. Es gibt das Phänomen, dass einige versuchen, Judas Tat noch irgendwie so zu deichseln, dass Judas eigentlich nur das Beste im Sinn hatte. Das ist zwar nett gemeint, trifft aber nicht das, was die Schrift über Judas sagt. Zu keinem Zeitpunkt gibt es ein löbliches Wort über Judas, sondern ganz genau das Gegenteil. Dass seine Motive durchtrieben sind und dass er, so wie Jesus es auch sagt in Johannes 17, Vers 12, dass er niemand verloren hat, außer nur einen, nur den Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Das ist doch nochmal ein eigenes Thema, ja, diese Vorherbestimmung und so weiter. Aber für Jesus war es klar, wer Judas ist und dass er ein Feind ist und dass er auch, das Ding ist ja, er entlässt ihn, es geht jetzt ein bisschen in ein anderes Themengebiet hier, aber es heißt, dass Satan in Judas gefahren ist. Also, ich weiß nicht, welche Sprache man noch wählen muss, um zu zeigen, dass hier wirklich feindliche Übernahme stattfindet. Gut, lass uns das mal überwinden, diesen Punkt. Falsche Gewissheit durch Werksgerechtigkeit. Judas hat Werke gebracht, die besten, die man sich vorstellen kann, aber konnte nicht aufgrund dieser Wunderwerke sagen, ich bin meines Heils gewiss. Und was auch mit diesem Thema natürlich mit hineinspielt und was uns vielleicht auch öfter begegnet, ist das Vertrauen auf die eigenen gerechten Taten, Erfüllung von Gesetzen. Die können auch eine falsche Gewissheit fördern. Lass uns kurz den Vers lesen, bevor wir weitergehen. Galater 5, Vers 4 bis 5. Ein saftiger Vers. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Paulus ist nicht gegen das Gesetz. Er sagt auch nicht, das Gesetz ist etwas Schlechtes. Es gibt bei einigen Christen eine Fehlkonzeption, wie Paulus über das Gesetz gedacht hat. Ganz im Gegenteil. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut, sagt er in Römer 7. Aber wer versucht, durch diese Dinge vor Gott sauber dazustehen, der ist von Christus abgetrennt, weil er sagt, ich schaff's auch ohne dich. Ich brauche keinen Erlöser. Ich brauche keinen Stellvertreter. Ich brauche nicht deine Gerechtigkeit. Das schaffe ich schon mit meiner. Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung auf Gerechtigkeit. Okay, das ist die falsche Gewissheit durch Werksgerechtigkeit. Kommen wir noch zu zwei Themen, die miteinander etwas verwandt sind. Die sind aber nur kurz. Eine falsche Gewissheit durch die falsche Lehre der Allversöhnung. Wer kann sagen, was Allversöhnung bedeutet? Das ist auch ein Fachbegriff. Alle kommen in den Himmel. Genau, also Gott hat alle mit sich versöhnt. Alles ist gut. Und deswegen bin ich auch meines Heils gewiss, weil am Ende siegt die Liebe. Genau mit diesem Slogan wird gearbeitet. Love wins. Die Liebe siegt. Und das hört sich auch so verführerisch gut an. Weil Gott ist doch schließlich die Liebe. Okay, kommen wir mal zu einem Text, der das scheinbar belegt. Es gibt einige Texte, aber das wäre eine ganze Seminareinheit, alle Texte zur Allversöhnung durchzudeklinieren. Ich nehme mal einen Bekannten raus. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, Adam,
so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Okay, Jesus ist gekommen, alle, dass alle sterben durch Adam, wissen wir. Und wenn das bei Adam gilt und jetzt auf Christus gilt, alle, dann wissen wir, das gilt auch für alle. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, so dann, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Das ist zum Beispiel so ein Text, den Allversöhner gerne heranziehen, um sich dadurch auch eine Heilsgewissheit, eine falsche Heilsgewissheit zu verschaffen. Jesus ist gestorben, ist für alle gestorben, hat alle versöhnt, alles ist in Butter. Also können wir auch gewiss sein, dass wir es gut mit dem Vater haben. Aber wir können jetzt nicht in die tiefe Exegese hier einsteigen, aber der Kontext hier zeigt übrigens, jeder Text, der verwendet wird von Allversöhnern, zeigt schon alleine im Kontext, wenn du genau liest, dass es eigentlich gegen Allversöhnung spricht. Auch hier, es wird zwar alle gesagt, alle bedeutet aber nicht immer alle ohne Ausnahme, sondern manchmal einfach nur alle ohne jeden Unterschied. Zum Beispiel gibt es im Markus ein Wort, ich glaube, im ersten Kapitel. Ich habe es mir rausgenommen, aus dem Skript, weil es zu lang geworden wäre und jetzt sind wir trotzdem drin. Da heißt es, und Jesus heilte viele Menschen und alle aus der Stadt waren vor seiner Tür. Waren alle? Alle aus der Stadt vor seiner Tür und alle wurden geheilt. Das heißt, es gab keinen Kranken mehr in der ganzen Stadt? Nee, natürlich nicht. Das bedeutet es nicht. Alle ist manchmal einfach nur ein Synonym für viele. So funktioniert halt die griechische Sprache. Da muss man ein bisschen Acht geben. Aber vor allem hier sehen wir, dass das alle eingegrenzt wird auf die, welche Christus gehören. Das ist der Punkt. Alle sterben und ja, die Sünde wirkt mächtig, aber die Gnade wirkt noch viel mächtiger. Die Sünde hat aus dem neutralen Bereich uns ins Minus gebracht, aber die Gnade, Christus ist so stark, dass er nicht nur aus dem Neutralen ins Plus bringt, sondern aus dem Minus ins Neutrale, ins Plus. Versteht ihr? Also uns wurden nicht nur unsere Sünden vergeben, sodass unsere Rechnung beglichen ist und wir einen neutralen Stand haben. Nein, die Gerechtigkeit, die Christus erworben hat, die wird uns gegeben und angerechnet. Das heißt, wenn Gott uns anschaut, sieht er den Verdienst Jesu. Und das ist krass. Ja. Und somit spielt Paulus hier in der Sprache davon, welche Tragweite Adam mit sich brachte und welche Tragweite Christus mit sich brachte, aber grenzt es eindeutig ein auf die, welche Christus gehören. Falsche Gewissheit durch die falsche Lehre der Allversöhnung. Damit verwandt falsche Heilsgewissheit durch die falsche Lehre der Hypergrace-Lehre oder Hypergnaden-Lehre, die geht... Nächste Folie bitte. Die geht jetzt vielleicht nicht einfach davon aus, alle sind errettet, sondern wenn ich an Jesus glaube, dann ist egal, wie ich lebe. Gott ist halt gnädig. Heiligung spielt keine Rolle. Veränderung des Lebens ist alles optional. Ist schön, aber muss nicht. Darf, kann. Brauche aber nicht unbedingt. Römer 6, Vers 1, was sollen wir nun sagen? Ähnliches Thema, wie ich eben gerade gesagt habe, dass die Sünde hat mächtig gewirkt, aber die Gnade hat noch mächtiger gewirkt. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunimmt? Also sollen wir noch mehr, genau, auf keinen Fall heißt es danach. Das ist übrigens, was dort steht im Griechischen, ist die stärkste griechische Verneinung, die es in der Sprache gibt. Auf keinen Fall. Gar nicht, niemals, nie, nicht, nie. Ja, das Ding ist, Paulus schreibt das an die Römer, weil römische Christen so gedacht haben. Die wussten, boah, ey, schau mal, der Junkie, der jetzt hier reinkommt und dem wird so vergeben, sehen wir die große Gnade Gottes, da kommt ein Massenmörder, der kommt zu Jesus, sehen wir die große Gnade, wenn wir mehr sündigen, dann demonstrieren wir die große Gnade Gottes. Das müssen wir mal vorstellen. Also Paulus geht ja auf Dinge ein, die Menschen tatsächlich denken. Ansonsten würde er das ja nicht tun. Und deswegen sagt er, was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren? Weil einige Christen gesagt haben, lass uns in der Sünde verharren, um zu zeigen, wie groß die Gnade Gottes ist. Sagt er, ist ja völlig bescheuert. Sehr bekloppt. Okay, das sind nicht ganz seine Worte gewesen, aber er konnte auch deftig sprechen. Gut. Mal, das sind die Punkte, dass man auch eine falsche Gewissheit bekommen kann. Genau, Römer 6 ist eine wunderbare Abhandlung über dieses Argument, um zu zeigen, dass dort, wo die Gnade wirkt, dass sie genau in das Gegenteil einen Menschen auch lenkt. Ja, das werden wir uns auch gleich noch anschauen. Also wir haben jetzt uns angeschaut, dass es auch eine falsche Heilsgewissheit gibt. Weil einfach nur zu sagen, hey, der Herr möchte, dass ihr eures Heils gewiss seid, ist zu einfach gesagt, weil dann kommt der Nächste um die Ecke, der macht irgendwie so einen spiritistischen Voodoo und sagt, ja, ich bin auch meiner Errettung gewiss. Dann stehst du da, ach ja, da gibt es ja auch eine falsche Gewissheit. Tatsächlich gibt es die. Die Frage ist nur, wie erlangt man wahre Heilsgewissheit? Und das machen wir auch noch heute, damit wir auch mit dem guten Wort auch nach Hause gehen. Ich habe das in zwei Punkte unterteilt. Der erste Punkt lautet Heilsgewissheit oder wahre Heilsgewissheit erlangt man durch das Wort Gottes. 1. Johannes 5, Vers 12 bis 13. Lest mal diesen wunderbaren Satz. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann darfst du den gerne auch unterstreichen in deiner Bibel, weil du wirst ihn vielleicht irgendwann mal brauchen, wenn dir die Gewissheit abhanden kommt und die Zweifel überhand nehmen wollen. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Dass er das noch so dazu schreibt, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Das hat einen Grund, dass er das schreibt, weil er weiß, dass Christen ewiges Leben zwar haben, aber keine Gewissheit darüber haben, dass sie es auch haben. Versteht ihr? Und deswegen muss er schwarz auf weiß ihnen schreiben, Heilsgewissheit durch das Wort Gottes, dass es mir in meine Buchdecken gelegt wird, damit ich aufschlagen kann und sehen kann, was ist das Prinzip. Und das wird mir geschrieben, damit ich weiß. Also es ist möglich, errettet zu sein und gleichzeitig ungewiss zu sein. Höre das. Nur weil jemand am Zweifeln ist, ob er am Ziel ankommt, heißt nicht, dass er nicht errettet wäre. Vielleicht weiß er noch nicht, was geschrieben wurde, dass er auch zu dieser Gewissheit auch kommt. Unser Glaubensleben ist ja auch eine Reise, die auch an Erkenntnis zunimmt. Und am Anfang sind ganz, ganz viele Fragezeichen. Gesundes Glaubenswachstum bedeutet, dass aus diesen Fragezeichen irgendwann mal Ausrufungszeichen werden. Aber meine Erfahrung ist, mit jeder beantworteten Frage gibt es auch ganz viele neue Fragezeichen. Also wenn ihr denkt, ach, es ist so schön, Pastor zu sein, dann kann man die ganze Zeit Theologie treiben und alle Fragen sich so beantworten. Das habe ich früher auch gedacht. In Wahrheit ist, wenn du dich so in solche Themen hinein versenkst und denkst, so, jetzt möchte ich alle Antworten beisammen haben, hat man manchmal das Gefühl, am Ende habe ich noch mehr Fragen als vorher gehabt. Weil Gottes Weisheit einfach so unerschöpflich ist und er so viel größer ist als wir. Die Empfänger von dem ersten Johannesbrief sollen etwas wissen. Übersetzen, sie sollen etwas erkennen, sie sollen etwas verstehen, was bereits wahr ist. Sie sollen nicht etwas herausfinden, was wahr werden kann.
Es ist nicht so, dass er ihnen sagt, solange du nicht um diese Heilsgewissheit weißt, hast du kein Heil. Okay? Meine Heilsgewissheit ist nicht mein Heil. Meine Heilsgewissheit bewirkt auch nicht mein Heil. Sondern andersrum, wir sollen lernen, dass mein Heil, meine Errettung, meine Heilsgewissheit bewirkt.
Okay, jetzt zum späten Abend. Schwierig.
Wir müssen diese Dinge sehr sauber trennen. Weil nur wenn jetzt ein Bruder neben mir ist und der ist gerade in der Not und am Zweifeln, weil er falsche Gedanken in seinem Kopf hat, heißt das nicht automatisch, dass er von der Gnade abgeschnitten ist und nicht errettet ist. Weil die Gewissheit über mein Heil sagt noch nicht automatisch etwas über mein Heil aus. Weil 1. Johannes hat gesehen, da gibt es Christen, die müssen da erstmal was wissen, was schon wahr ist. Auch die Gewissheit wird nicht das Heil bewirken, sondern ganz im Gegenteil. Es wird über das Heil geschrieben und dieses Heil, wenn ich das betrachte, wenn ich das anschaue, wird das in mir eine Gewissheit bewirken. Die Heilsgewissheit ist eine Frucht der Errettung. Sie soll daraus gespeist werden, aber sie ist nicht die Grundlage meiner Errettung. Denn ich kann als gläubiger Mensch sehr wankelmütig sein. Ich kann allen möglichen Dingen Glauben schenken. Es gibt einen Verkläger der Brüder, Satan, der dir regelmäßig, denke ich, kennst du, der dir regelmäßig, dich regelmäßig davon überzeugen möchte, dass die Liebe Gottes zwar groß ist, aber dafür, was du dir da gerade geleistet hast, wir wissen beide, das geht so nicht. Da wird der Herr kein Auge zudrücken. Und dann denkt man, ja stimmt, da kann er ja kein Auge zudrücken. Preist den Herrn, dass der Herr nicht offenbart hat, dass er Augen zudrückt, sondern dass er den Sohn Gottes opfert am Kreuz stellvertretend für uns. Der Herr drückt keine Augen zu, sondern er sendet einen Stellvertreter. Versteht ihr? Es geht darum herauszufinden, was eine Person von Herzen her glaubt. Und nicht als Vermutungsaussage. Glaube ist ja in unserer deutschen Sprache leider sehr vage. Aber ursprünglich bedeutet der Begriff des Glaubens eine feste Gewissheit, ein tiefes Vertrauen, dass das Wahrheit ist, was ich behaupte oder worauf ich setze. Deswegen übersetzen auch einige Übersetzungen nicht Glaube, sondern Vertrauen. Was in unserer Sprache auch griffiger ist. Ich vertraue auf jemanden. Und dann geht es darum herauszufinden, also ich mache das ganz gern so, wenn ich Menschen frage, was passiert, wenn du vor Gott stehst und der Richter wird dich fragen, aus welchem Grund sollte ich dich ins Reich hineingehen lassen? Es ist super spannend, was da für Antworten kommen. Super spannend. Auch bei Christen. Eigentlich müssten wir das jetzt mal aus Spaß machen. Aber ich sage immer, ich weiß ganz genau, dass der Herr mich aufnehmen wird und auch aufnehmen muss. Puh, solche Augen. Arroganter Pastor. Ja, weil du Pastor bist oder was? Nee, nicht weil ich Pastor bin, sondern die Antwort steht auf meinem T-Shirt. Jesus. Das ist die einzige Antwort, das ist das Passwort, um diese Frage zu knacken. Jesus ist die Antwort. Nicht, weil ich Pastor war oder weil ich mal gebetet habe oder weil ich mich taufen lassen habe und ich habe sogar Leute getauft. Ich habe sogar Leute getauft, die ich dann ausgebildet habe, dass sie andere Leute taufen. Denn Jesus hat etwas gesagt, Jesus hat etwas getan und er hat es versprochen. Und in dieses Versprechen bette ich mich. Das heißt, du musst mich aufnehmen. Und da nehme ich mir noch nicht mal etwas Großes heraus. Übrigens, im Alten und Neuen Testament hat man immer wieder auch so mit Gott gesprochen. Ich erinnere dich an deine Verheißung. Du hast es gesagt. Der Herr wird fast gereizt, ja, dass er seine Treue erweist. Das ist nicht frech, es ist ein kindlicher Glaubensakt, der sagt, du lügst nicht. Und wenn ich dich so an deine Treue erinnere, dann ist das ein tiefer Ausdruck von Glauben und Vertrauen, dass du der bist, von dem du gesagt hast, dass du es bist. Ja, das Schaf kann auch nicht sagen hier, 1, 2, 3. Wenn es darum geht, was das Schaf vorzuweisen hat. Ich bin weggelaufen, ich habe mich verirrt, bin nicht auf meine Beine gekommen, bin nicht selber wieder zurückgekommen. Die Antwort vom Schaf wird sein, an dem Gatter zur Herde der gute Hirte. Ich als Pastor kann auch nicht sagen, hey, ich habe mein ganzes Leben investiert. Ich habe meinen Job verlassen. Ich bin nach Emmending gezogen. Okay, das ist ja nicht vielleicht ganz so schlimm. Wobei für Baden-Württemberger ist das schon schlimm. Ich habe mich so investiert, ich habe die ganze Zeit die Bibel gepredigt. Das sind ja alles schöne Dinge. Ja? Aber wenn das deine Hoffnung ist, dann kennen wir uns nicht. Und deswegen müssen wir das, was du denkst, das hat jeder schon in diesem Raum mal gedacht oder denkt es vielleicht noch und wird es vielleicht irgendwann noch mal denken. Das ist nicht der Punkt. Wir sind ständig in falschen Gedankenmustern verstrickt. Die werden uns dann klar, der Heilige Geist greift darauf zu und ersetzt es durch ein neues Denken. Aber wenn meine Gewissheit daran ist, ja, ich tue das, damit ich nicht verloren gehe, ist ganz andersrum wird ein Schuh draus. Weil der Herr mich errettet hat und ich mir seine Liebe nicht verdienen kann, möchte ich dieser Liebe Antwort geben durch meine Treue. Ich mache das gerne auch beim Thema, wenn es um Heiligung geht oder Heiligkeit, dass die Bibel nicht davon spricht, dass wir heilig leben sollen, damit wir Heilige werden, sondern weil wir geheiligt sind, leben wir heilig. Vielleicht könnt ihr euch noch an die Taufe erinnern. Wir werden in den Namen Gottes getauft. Da wird etwas über uns ausgesprochen, ausgerufen. Das soll Realität sein, wenn es sich denn mit dem Herzen auch verbunden hat. Nicht einfach nur als Ritual. Wenn es sich mit dem Herzen verbunden hat, dann steht das über mir. Und das, wofür der Vater, Sohn und Heiliger Geist bekannt ist, wird sich jetzt durch meine Glieder weiter in die Welt hinaustragen. Aber wir heiligen uns nicht, damit wir irgendwann mal durch irgendein Konzil von irgendeinem Stab als heilig gesprochen werden. Was ist das denn für eine Anmaßung? Es gibt nur einen, der heilig spricht. Und das ist der Heilige. Und das hat er getan, als ich mein Vertrauen auf Christus gesetzt habe. Meine Frage ist jetzt, lebe ich entsprechend dieser Identität, die Gott über mein Leben ausspricht? Eine falsche Heilsgewissheit rührt daher, dass das Denken nicht erneuert ist. Und wahre Heilsgewissheit wird dort eine notwendige Konsequenz sein, wenn wir uns der Wahrheit Gottes, dem Wort Gottes widmen. Daraus wird eine Heilsgewissheit kommen, wenn wir das Wort nicht bemühen und nicht die Verheißungen und die Zusagen, das vollbrachte Werk anschauen, was das mit Gläubigen gemacht hat, werden wir auch nicht zur Heilsgewissheit kommen. Zu einer geistgewirkten Heilsgewissheit. Schaut, Römer 8, Vers 38 bis 39. Ich möchte euch einige Verse nennen. Denn ich bin überzeugt, Gewissheit, Heilsgewissheit. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Der Fokus von Paulus ist klipp und klar das Evangelium selbst. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Das ist die Liebe Gottes. Wenn Leute von dem lieben Gott sprechen und ja, Gott hat die Welt geliebt, ja, wie hat er sie denn geliebt?
Denn so, im Griechischen heißt es im Prinzip, auf diese Art und Weise hat Gott seine Liebe gezeigt. Christus Jesus. Die Gewissheit von Paulus ist nicht so, hey, ich habe alles aufgegeben, außerdem bin ich noch ein saftiger Jude und deswegen bin ich überzeugt, dass mich nichts trennen wird. Ich bin überzeugt, dass nichts, gar nichts mich trennen wird. Heilsgewissheit 1000%. Warum? Evangelium. Gottes Liebe in Christus offenbart. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, wieder Heilsgewissheit, dass wenn du deines Heils nicht gewiss bist, musst du dir einfach die Frage stellen, was muss Jesus noch tun, damit du gewiss werden kannst? Deswegen erinnert uns die Schrift, er hat alles getan, damit du heute stehen kannst und vollmundig, nicht stolz, ganz und gar nicht. Heilsgewissheit hat mit Stolz gar nichts zu tun, sondern mit purer Demut. Mit purer Demut, dass Jesus alleine rettet. Ich bin in ebenso guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu hin. Wieder das gleiche Motiv, der Treue Gottes, was er beginnt, das bringt er zu einem Ende. Wenn Jesus etwas anfängt, dann hört er nicht auf halber Strecke auf. 2. Timotheus 1, Vers 12. Ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut zu bewahren auf jenen Tag hin. Römer 8, Vers 30. Oh, das ist ein spannender Vers. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Und jetzt wird's heiß. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Nicht diese wird er dann auch verherrlichen. Das ist, so hätte ich es nämlich geschrieben. Weil das steht ja noch aus, oder? Also wenn ich uns so anschaue, dann ist noch viel Verherrlichungspotenzial übrig. Also hier tut's weh und hier drückt's und so. Naja, bei den Jungen vielleicht noch nicht so, ne? Aber spätestens ab Mitte 30 geht's los. Vorher schon, ja. Ab 30. Ab 30 hatte ich Schwindelgefühle, wenn ich geschaukelt habe mit meinen Kindern. Ja. Schau mal, man nennt das in der Theologie die goldene Heilskette oder die goldene Kette des Heils. Hier gibt's eine Kette, die ist zusammengekettet. Vorherbestimmt, berufen, gerechtfertigt, verherrlicht. Wenn Gott bei einem etwas anfängt, dann steht das Ende schon fest. Deswegen kann Paulus jetzt schon in der Vergangenheitsform schreiben, du bist so gerettet, dass du schon in Gottes Perspektive verherrlicht bist. Aber Herr, es ist doch erst in der Zukunft. Es ist noch nicht passiert. Ja, dreimal darauf zu raten, wer die Bücher schreibt und wer das Ende kennt, das ist schon beschlossene Sache. Und die Berufung endet nicht, ehe die Verherrlichung mitgedacht wird. Und diese Gewissheit, die kriegst du nicht durch Rätselraten. Die kriegst du nicht, wenn du im Nebel rumstocherst. Dann musst du dich ins Wort hinein versenken und schauen, welche Versprechungen Gott macht. Okay, ich habe noch 4 Verse zu diesem Thema, weil es so schön ist, das Thema. Und ich unbedingt will, dass ihr wisst, dass ihr eures Heils gewiss sein könnt, wenn ihr mit Jesus verbunden seid. Judas 24. Gott ist mächtig genug, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unstrafbar mit Jubel vor seine Herrlichkeit zu stellen. Ich mag diese Übersetzung. Gott ist mächtig genug. Sehr schön übersetzt. 1. Korinther 1, 8 bis 9. Er wird euch auch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist Gott, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Hebräer 7, Vers 25. Daher kann er auch die völlig erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er immer da lebt, um sich für sie zu verwenden. Jesus ist in den Himmel gefahren, tut Fürbitte für uns, seine Fürbitte. Ist doch nicht ein Try-and-Error-Projekt. Ich versuch's mal. Als Petrus auf Abwägen war, hat er zu ihm auch gesagt, ich habe für dich gebetet. Und wenn, ja, du gehst jetzt auf Wanderschaft, ja, aber wenn du dann wieder zurückkommst, dann machst du 1, 2, 3. Ist interessant, wie Jesus mit Petrus da redet. Ja, ja, ich weiß das alles. Ich weiß auf und ab, ja. Und beim Ab denkst du jetzt vorbei, ich weiß, dass du das so denkst. Aber ich habe bei dir was angefangen. Bei Judas nicht. Von Anfang an nicht. Er war zwar dabei. Er klang wie ein Jünger, er roch wie ein Jünger, er sprach wie ein Jünger, er handelte wie ein Jünger, aber er war kein Jünger. Du schon. Du wirst mächtig, mächtig versagen, wie wahrscheinlich niemand hier in diesem Raum versagt hat. Also das ist schon eine Packung, weil man muss sich schon mal die Frage stellen, wo war der große Unterschied zwischen Judas und Petrus? Beide haben ihn verraten. Und Petrus hat es sogar mit einer mächtigen Ankündigung gemacht und dann gleich nochmal dreimal hintereinander.
Der Unterschied ist, dass der Herr bei ihm was angefangen hat. Er hat ihn wahrhaft berufen, gerechtfertigt und auch verherrlicht. Deswegen wird er ihn auch völlig erretten. Der Fürbittedienst von Jesus wird auch erhört. Römer 8, Vers 1. Eigentlich hätten wir die ganze Einheit uns sparen können und einfach nur diesen Vers lesen können, weil er einfach mit der wichtigste Satz wahrscheinlich für einen Christen ist. Aber dann hätte mein Besuch nichts genutzt, deswegen haben wir das jetzt recht spät gemacht. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. So, und wenn du ins Zweifeln kommst und denkst so, ja, Jesus, du kennst mein Herz, du weißt, wie ich es meine. Und ich will dir folgen, du siehst meine Schwachheiten. Und ich habe eigentlich Zweifel, ob es reicht. Römer 8, Vers 1. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das heißt nicht für die, die perfekt sind, sondern die mit Jesus Christus verbunden sind. Und du sagst, Jesus, du weißt es, ich weiß es, du bist die einzige Hoffnung, die ich habe. Fertig. So wird der Satan zum Schweigen gebracht. Wahre Heilsgewissheit finden wir durch das Wort Gottes. Außerdem spricht ja Jesus im Johannesevangelium davon, dass er die Gläubigen nicht hinausstoßen wird. Er wird nichts verlieren, nichts geht in Ewigkeit verloren und niemand wird sie aus seiner Hand reißen. Also das wissen wir nur, wenn wir Gottes Wort lesen und hier Überzeugung finden für unsere träge Seele. Gottes Wort wird der Garant unserer Heilsgewissheit, weil unser Blick allein auf Christus und allein auf Gnade ausgerichtet wird. Und Gottes Wort bewirkt, dass wir dies allein durch Glauben ergreifen. Ich musste diese reformatorischen drei Punkte nochmal bringen. So, wir haben noch ein wenig Zeit und ich möchte euch noch das zweite Geheimnis lüften, wie wir zur Heilsgewissheit durchdringen. Heilsgewissheit durch den Geist Gottes. Das ist nicht schön. Das werdet ihr immer wieder kriegen, wenn ihr mich hört. Wort und Geist. Heilsgewissheit durch den Geist Gottes. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Auch hier habe ich feststellen müssen, dass ich in meinen eifrigen jungen Jahren gerne den Job des Heiligen Geistes übernehmen wollte, um jemandem die Gewissheit zu geben, dass er gewiss sein soll. Das ist schwierig. Da steht nicht, der Pastor bezeugt zusammen mit deinem Geist. Was der Pastor bezeugt, ist am Ende des Tages wirklich Latte. Das ist so viel wert wie damals als Jugendlicher, wollte ich unbedingt, dass ein Mädel aus unserer Jugendgruppe frei wird vom Rauchen. Und ich wollte das so gern, dass ich ihr gesagt habe, du gibst mir jetzt deine Zigaretten. So hat sie gesagt, ja, gebe ich dir. Ich so, ich werf die weg. Ja, kannst du machen.
Und dann habe ich diese Zigaretten genommen und bei der Nacht- und Nebelaktion bei einer viel zu langen Jugendstunde in den Mülleimer geworfen. Yes! Gesiegt! So, und jetzt ist fertig. Ihr könnt dreimal raten, wie lange das gehalten hat. Als wir uns das nächste Mal getroffen haben, hat sie wieder ihre Fluppe aus der Tasche gezogen. Warum denn? Ich wollte den Heiligen Geist imitieren. Ich wollte sie überführen. Ich wollte ihr Überwinderkraft geben. Ich wollte das tun, was nur der Geist Gottes selber tun muss in ihr. Also, es bedeutet nicht, dass es nicht Raum gibt für tröstende Worte und auch die Erinnerung eines Bruders an sein Heil, was er in Christus hat. Aber wir müssen einfach darauf Acht geben, es gibt eine gewisse Komponente, die ein Mensch nicht wirken kann bei dem anderen. Das ist ein souveränes Wirken Gottes, des Heiligen Geistes. Wir können die Empfindungen eines Christen nicht manipulieren. Hier sind wir angewiesen auf Gottes Eingreifen. Und das dürfen, du bist gleich dran, und das dürfen wir erbeten und auch erwarten. Herr, ich habe erkannt und ich weiß, du siehst, wie träge ich in mir bin. Bitte gib mir dieses innere Zeugnis, dass ich auch diese Freude darüber habe, das zu sagen. Ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre ihm. Das ist ein Wirken des Heiligen Geistes und dafür dürfen wir auch beten und das erwarten. Bitte. Genau, richtig. Richtig. Vielleicht kennen einige Paul Washer, ein sehr bekannter Prediger im Internet. Die meisten Sachen sind auf Englisch von ihm, leider. Und der erzählte mal, ich bringe jetzt mal diese Geschichte, eigentlich wollte ich sie kicken, aber weil sie so schön ist. Er berichtet von einem Predigteinsatz in Alaska. Und er erzählt da von einem großen, starken Mann, der zu Gast war bei der Veranstaltung. Er hat das erste Mal eine Kirche besucht, 65 Jahre, tödlich erkrankt. Und er hat noch 3 Wochen zu leben. Und dieser Mann lebt in der Abgeschiedenheit und war so ein richtig furchtloser Typ. Und er glaubt, dass es einen Gott gibt, aber sein bevorstehender Tod in 3 Wochen macht ihm ziemlich Angst. Und Paul Washer fragt diesen Mann, ob er das Evangelium begriffen hat. Und dann sagt er, natürlich habe ich es begriffen. Es ist nicht schwer zu verstehen, was diese Botschaft aussagen möchte. Aber auf die Frage, wie er die Sünde in seinem Leben beurteilt, konnte er nicht richtig was zu sagen. Und ob er ein Verlangen nach Gott in seinem Herzen erkennt, antwortete er mit Nein. Ich verstehe die Botschaft. Aber da ist keine Zugkraft hinter, dass ich sage, mein ganzes Leben da hinein. Dann hat Paul Washer seinen Flug canceln wollen, der am nächsten Morgen nämlich stattfinden würde, um sich 3 Wochen zu nehmen für diesen Mann und in seinen letzten 3 Lebenswochen mit ihm zu verbringen, um ihm zum Durchbruch im Glauben zu verhelfen. Und sie saßen viele Stunden miteinander, haben die Bibel gewälzt. Er hat ihm das Evangelium rauf und runter erklärt, von A bis Z, von Z bis A und wieder und nochmal. Und es blieb die ganze Zeit nur so ein, ich verstehe es, aber sonst nichts. Und Paul Washer hatte keinen Hebel, den er bewegen konnte, um dieses Herz zu transformieren. Und dann hat Paul Washer nach 4 Stunden ihm die Bibel gegeben und hat gesagt, wir haben jetzt 3000 Mal, in meinen Worten, 3000 Mal jetzt Johannes 3, Vers 16 gelesen. Nimm du das Buch und lies selber Johannes 3, Vers 16 noch einmal laut. Und dann las er, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und auf einmal brach alles in ihm zusammen und er schrie, alle meine Sünden sind weg, mir wurde vergeben, ich habe ewiges Leben. Jesus Christus ist so wunderschön. Jesus starb für mich. Paul Washer sitzt daneben und fragt ihn, woher weißt du das? Hast du etwa nie zuvor diesen Bibelvers gelesen? Er hat alles gesehen. Aber auf einmal haben die Augen seines Herzens gesehen. Und das ist etwas, was wir nicht tun können. Wir können nur davon Zeugnis geben. Aber dieses innere Zeugnis, was ein Mensch braucht, um zu dieser Heilsgewissheit zu kommen, das ist etwas, was wir nicht tun können. Da nutzt auch nicht die beste Atmosphäre, die wir als Gemeinde schaffen können. Weil die ist kurz da und dann auch wieder weg. Wir brauchen einen Beistand, der immer bei uns ist, der in uns ist und uns gegen diese Widrigkeiten auch vertritt. Wir sind hier bei der Heilsgewissheit durch den Geist Gottes. Und in Epheser und im 2. Korintherbrief sehen wir auch nochmal diese Wahrheit, dass der Heilige Geist uns auch gegeben ist. Schaut, in ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Der Beginn deines Glaubenslebens, dein Vertrauen in Christus wird verbunden mit dem Empfang des Heiligen Geistes und das ist eng umschlungen und verwoben mit dem Ziel, mit der Herrlichkeit. Der Heilige Geist ist nicht einfach nur die Kraftausrüstung, die du ja halt jetzt für heute brauchst. Ja, Amen, das ist wahr. Aber er ist auch der Zeuge in dir, nicht der Zeuge Jehova, der Zeuge in dir, der dich daran erinnert, deine Errettung ist gewiss. Und ich bin gekommen, um nicht wieder zu gehen, sondern um zu bleiben. 2. Korinther 1, der uns aber mit euch befestigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt hat. Wieder diese Sprache des Versiegelns. Und das Unterpfand des Geistes, wie das gleiche, ja, in unsere Herzen gegeben hat. Also erwarte, dass der Geist Gottes, der in dir lebt, dass er sich auch ausbreitet und dir auch neue Empfindungen gibt. Es gibt einige Christen, die haben Probleme, wenn es um Gefühle geht. Sagen, na, auf Gefühle kannst du nicht dich verlassen. Ja, stimmt. Ist richtig. Aber Gott hat uns auch Gefühle gegeben. Und es ist schön, wenn unsere Gefühle auch geheiligt sind. Wenn unsere Gefühle mit der Wahrheit auch in Einklang gebracht werden. Und darum ist unser Empfinden, du kannst die Bibel gar nicht lesen, ohne ständig darüber zu stolpern, was Menschen auch empfunden haben. Lass auch deine Empfindungen geheiligt sein durch den Heiligen Geist. Dass du fühlst, was der Herr fühlt. Dass du empfindest, was er empfindet. Dass du liebst, was er liebt. Dass du hasst, was er hasst. Und wenn Gottes Geist wirklich in dir ist, ist das nicht nur ein inneres Zeugnis, sondern das wird nicht verborgen bleiben, sondern sich auch manifestieren. Das bedeutet, das wird sich auch in der Tat zeigen. Achtung, jetzt geht es nicht um Werksgerechtigkeit. Brauche gute Werke, damit ich mein Ticket in den Himmel bekomme, sondern nein, weil Gott in mir ist, wird das jetzt Konsequenzen haben. Es wird irgendwie sich zeigen. Es wird nicht so bleiben wie bisher. Und dazu möchte ich euch gerne ein paar Verse vorlesen. Und vielleicht können einige, die alten Hasen, die mich das ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass ich hier gepredigt habe über Galater 5, Vers 16 bis 17, aber einige waren da. Da habe ich über diese Verse gepredigt. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also er geht auf diese Fragestellung ein, warum haben wir eigentlich diesen Kampf? Genau, weil es diese zwei Kräfte gibt. Es gibt das Fleisch, das begehrt, und es gibt den Geist, der begehrt. Was sagt uns das? Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn der Geist Gottes zu dir kommt, dann wirst du das Begehren nicht nur des Fleisches wahrnehmen, das werden wir immer wahrnehmen, ob Kind Gottes oder nicht. Aber du kannst dir auch deines Heils gewiss werden, wenn du wahrnimmst, dass der Geist Gottes gegen das Fleisch streitet. Wenn du neue Sehnsüchte, ein neues Begehren in dir findest, für etwas, was vorher nicht da war. Für das Heilige, für das Gute, für das Gerechte. Wenn das in dir wahrnehmbar wird, es geht noch gar nicht darum, ob du das dann auch immer vollendest. Wenn der Geist die Oberhand gewinnt, dann passiert das, ja. Aber erst einmal fängt es an mit einem Ziehen, ein neues Suchen, ein neues Sehnen nach dem Neuen. Psalm 1, Vers 3 spricht auch über den Gerechten im Vergleich zum Gottlosen. Der Gerechte ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Jesus spricht auch davon, dass man erkennt, nicht am Wurzelwerk. Das sehe ich nämlich nicht. Ich kann nur an der Frucht erkennen. Das bedeutet, Gottes Geist in uns wird sich auch ausbreiten und wird auch etwas in die Tat bringen, wovon auch Jakobus 2, Vers 17 bis 18 spricht. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben, ich habe Werke. Zeig mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Oh, das hat viele Christen schon in die Bedrängnis gebracht. Auch unseren Bruder Luther, der Martin, der war gar nicht einverstanden mit diesen Worten. Aber jeder hat auch Erkenntnisschwächen, auch ein Reformator. Es geht nicht darum, dass Jakobus sich die Errettung verdienen möchte, sondern zeigen möchte, ein lebendiger Glaube, der wird sichtbar. Das Licht wird scheinen. Nicht immer gleich stark, aber dass es gar nicht scheint, ist unmöglich. Du kannst keine Begegnung haben mit dem Allmächtigen und genau der gleiche bleiben bis zum Lebensende, wie du warst. Sean Douglas O'Donnell schreibt, ein schönes Zitat, obwohl man allein durch den Glauben an Christus allein gerettet wird, bleibt dieser rettende Glaube niemals allein. Er handelt, er liebt, er gehorcht, er erträgt, er hält durch, nicht perfekt, aber beharrlich. Das liebe ich. Weil oft sind wir, die wir es vor allem so richtig ernst meinen, so evangelikale Christen wollen es richtig ernst meinen und dann leiden sie an ihrem eigenen Versagen, an ihrer Unvollkommenheit und dann stellen sie alles in Frage. Aber das ist nicht das, wovon die Schrift spricht und auch kein Gläubiger im Alten und Neuen Testament jemals vorgelebt hat. Deswegen liebe ich die Bibel, weil sie auch so nackt ehrlich ist über unser menschliches Dasein. Sagt, wie es ist. Und niemand von denen war perfekt. Aber sie haben nicht losgelassen. Haben gesagt, ich bleibe trotzdem auf diesem Weg. Ich habe versagt, mehrfach, dreimal. Trotzdem komme ich wieder zurück. Die letzten Verse, Johannes 15, beschreibt Jesus das auch. Dieses Prinzip, das, was in uns ist, wird sich dann auch nach außen zeigen. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Das ist schon eine spannende Mixtur von Freundschaft. Ich weiß nicht, wie du das letzte Mal einen Freund gewonnen hast. Vielleicht wäre das auch schon ein schöner Eingangssatz. Wir sind Freunde, solange du das tust, was ich dir sage. Also ganz ehrlich, würde ich sagen, Jesus, so findest du nicht viele Freunde. Du bist ein Narzisst. Ist schon eine harte Aussage, ja? Aber Jesus ist halt nicht nur Freund und Bruder, sondern auch Gott und König. Und wird übrigens immer wieder im griechischen Neuen Testament als der Gebieter angesprochen. Im Griechischen heißt es der Despot. Du weißt es sogar. Aber gut, wie das dann zu deuten ist, das muss uns jetzt auch nicht beschäftigen. Aber das Wort gebieten verwendet Jesus in Johannes 15. Im ersten Johannesbrief wird dieselbe griechische Wurzel verwendet, und dann wird nicht von Gebieten gesprochen, sondern vom Gebot. Achtet mal, was Johannes der Jünger später in seinem Brief macht aus Worten wie diesen, die wir hier von Jesus gelesen haben. 1. Johannes 2, 3 bis 6. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Jesus hat es ja gesagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Und auch hier geht es dir um Perfektion. Der erste Johannesbrief gleich im ersten Kapitel geht sofort in diese Thematik. So, wenn wir sündigen, wir haben einen Fürsprecher im Himmel und er ist treu und gerecht und verzeiht uns unsere Sünde und so weiter und so fort. Also da brauchen wir noch ein bisschen mehr Kontext, damit man versteht, dass Johannes hier natürlich nicht Perfektionismus meint. Letzter Vers, 1. Johannes 4, Vers 6 und dann beenden wir diesen schönen Abend. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Es gibt eine Handlung, es wird in die Konsequenz kommen. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Und damit sind nicht diese Ohren gemeint. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Auch interessant, dass dieser Gehorsam ist wieder ein Erweis dafür, ob der Geist Gottes in einem ist. Und wenn eine Person zwar sagt, sie glaubt an Christus und sagt, ich bin meines Heils gewiss, aber permanent in jedem Lebensbereich auf Rebellion aus ist, und ich rede jetzt hier nicht von einer Phase, sondern so durchgängig, wisst ihr, was ich meine? Der hat eine falsche Heilsgewissheit. Aber wenn mein Herz weich ist, ist natürlich nie immer 100% weich, ist klar. Aber wenn es empfänglich ist, das bedeutet es auch vom Neuen geboren zu sein. So, meine Antennen sind auf Gott ausgerichtet. Ich bin empfänglich für die Worte Gottes. Ich bin empfänglich zum Hören, zum Sehen, was Gott zeigt. Vorher war ich tot. Da konnte er rufen und rufen, ich habe es nicht gehört. Aber jetzt hat er mich zum Leben erweckt und hat mir Sinne gegeben, die jetzt hellwach sind. Manchmal werden sie taub, dann geht man wieder zum Arzt, kann man wieder hören. Und jetzt lebe ich in dem, was Gott mir auch aufträgt. Und das ist alles ein Erweis des Heiligen Geistes, was uns auch gewiss machen kann in unserem Heil und in unserer Rettung.